Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Auch wenn solche multinationalen Foren wie das IGF mittlerweile in komplizierten Diskussionen über Regulierung und Machtkontrolle stecken, das Ziel der Veranstaltung ist auch nach 15 Jahren immer noch das gleiche. Das Internet soll möglichst allen Menschen auf der Welt zugänglich werden und so für mehr Wohlstand, Gesundheit, Demokratie und Menschenwürde sorgen. Ein Ziel, das auch von vielen Informatikern geteilt wird. So hat ein internationales Team von Webtechnologen das Manifest der Webwissenschaften 2020 entwickelt, das die positiven Aspekte der Webtechnologie stärken soll. Mit in diesem Team war Bettina Behrendt, Professorin an der TU Berlin und Direktorin des Weizenbaum-Institutes für die vernetzte Gesellschaft. Und von ihr wollte ich wissen, welche gegensätzlichen Entwicklungen das Web erlebt hat, seit der erste Webserver von Tim Berners-Lee vor 30 Jahren online ging.
Ich würde eigentlich drei besonders hervorheben wollen. Als erstes Personalisierung versus Privacy, was man eigentlich auch sehen könnte als Freiheit versus Überwachung, also ungeahnte Möglichkeiten der Handlung und des Komforts durch personalisierte Angebote versus die Tatsache, dass sehr viele dieser Tätigkeiten und Handlungen eben mitgeschnitten werden und entsprechend nutzbar gemacht werden. Als zweiter Faktor Masseneinfluss versus Massenmanipulation. Wir sehen wirklich Sachen, die wir uns nicht hätten vorstellen können, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren auch noch nicht, wie wirklich eine Mobilisierung von eigentlich allen Bürgern möglich geworden ist und wie Menschen beeinflussen können, die gar nicht irgendein institutionelles Standing haben und einfach was zu sagen haben. Versus andererseits die sehr negativen Effekte von Manipulationen, sei es kommerzieller Natur, sei es politischer Natur. Und als drittes Inklusion versus Exklusion. Also wir haben die Möglichkeiten, Menschen eigentlich in unsere Gespräche, in unsere Handlungen einzubeziehen, über die wir früher gar nicht nachgedacht hätten oder die einfach ausgeschlossen waren aus vielen anderen Gründen, also weltweit Menschen mit Beeinträchtigungen, die jetzt eben einfach sich einbringen können in Sachen, wo sie sonst hätten nicht teilnehmen können. Und andererseits, wenn wir uns immer in diesem Web bewegen, sehen wir den Menschen vor uns auf der Straße nicht mehr. Und insofern diese Gegensätze müssen wir versuchen zu balancieren.
Nun hat ja das Web damals, als Berners-Lee es vorgeschlagen hat, ganz harmlos angefangen. Da ging es darum, Informationen, die da sind, allen Wissenschaftlern zunächst mal zur Verfügung zu stellen. Wie kam es dazu, dass es mittlerweile diese Gegensätze gibt? Was waren die entscheidenden Treiber dafür?
Das Web ist ja nicht nur eine technische Sache, das Web ist auf jeden Fall ein soziotechnisches System. Man könnte vereinfacht sagen, das Web ist die Welt. Es spiegelt ganz viel wider, zum Beispiel menschlichen Zusammenhalt und Solidarität, zum Beispiel Hass und Ausgrenzung, all die Dinge, die es eben gibt. Und wenn man das im Hintergrund behält, dann kann man in einem zweiten Schritt fragen, was wären jetzt Treiber, generelle und sektorspezifische Treiber, zum Beispiel eben technische Faktoren, Masseneinfluss und Massenmanipulation. Dann haben wir informationswissenschaftlich-kybernetische Gesetzmäßigkeiten, würde ich mal sagen, dass Daten technische Artefakte steuern können, aber auch Menschen steuern können, so im Sinne von Wissen ist Macht und diese Manipulationsmöglichkeiten und gleichzeitig Bildungsmöglichkeiten wohnen eben jedem Wissensmedium auch inne. Dann haben wir Netzwerkeffekte, könnte man soziologisch nennen, ist gekoppelt dann mit den technischen Sachen, die einfach dazu führen, dass eben diese sehr großen Reichweiten und sehr großen Konzentrationen von Menschen in bestimmten Orten, Plattformen beispielsweise, entstehen. Dann haben wir sicherlich wirtschaftliche Faktoren, die Treiber gewesen sind. Zum Beispiel eben diese Geschäftsmodelle, die auf dem sogenannten Umsonst basieren. Und die sind sicherlich auch stark geprägt, ihrerseits diese wirtschaftlichen Faktoren von historischen Faktoren, wo man eben sagt, da entsteht ein Informationsmedium in der Wissenschaft, in einem Kontext, wo Leute schon fix finanziert sind und dann aus einer sehr starken Treiber von Altruismus einfach umsonst Dinge tun, was dann aber eben umschlägt in Geschäftsmodelle, wo einfach mal ein großes Unternehmen betrieben werden muss. Und das ist dann eben nicht umsonst, sondern nur scheinbar umsonst. Und politische Entscheidungen, ich denke, wir sehen jetzt ein bisschen, dass wir politisch doch ein bisschen langsam gewesen sind in Antworten auf die Entwicklung des Webs. Zum Beispiel denke ich, wir haben eigentlich immer noch keine hinreichende Priorisierung in der Bildungspolitik von informationswissenschaftlicher Bildung, Kompetenzentwicklung, die zumindest teilweise helfen kann gegen Massenmanipulation und ähnliche Missbräuche. Und wirtschaftspolitisch sehe ich manchmal so ein bisschen unkritische Akzeptanz eines falschen Trade-offs zwischen Innovation und Regulierung. Nach dem Motto, wenn man zu viel reguliert, dann wird eben die Innovation abgebremst und deswegen dürfen wir nicht zu viel regulieren. Und auch das wissen wir aus historischen anderen Beispielen, das ist einfach Unfug.
Nun steht künstliche Intelligenz quasi auch beim World Wide Web vor der Tür, wird dafür sorgen, dass immer mehr Kommunikation zwischen Maschinen und Menschen stattfindet. Wie bewerten Sie das?
Erstmal ist das natürlich sehr positiv, weil die Funktionalitäten und die Effizienz ganz wahnsinnig erhöht werden können. Und es gibt natürlich auch wiederum hier eine Ambivalenz. Also durch die stärkere Vernetzung von Maschinen und Maschinen erhöht sich einfach die Komplexität und Unübersichtlichkeit, sage ich mal, und damit Kontrollierbarkeit von technischen Artefakten. Und das ist eine ziemliche Gefahr auch in der Regulierbarkeit. Also ich finde es sehr interessant in dem Zusammenhang, was die Datenethikkommission in ihrem Bericht, der dieses Jahr rausgekommen ist, gesagt hat, lasst uns doch mal Abstand nehmen davor, immer zu sagen, ja, KI ist so problematisch, weil KI ist ja maschinelles Lernen und man kann ja nicht vorhersehen, was da gelernt wird und wie diese intelligenten künstlichen Wesen dann irgendwie entscheiden. Die, sagen wir mal, Zusammenfügung, die Vernetzung von so vielen unterschiedlichen Stücken Soft- und Hardware und die Rekonfigurierung dynamisch, die ist wahrscheinlich ein viel größeres Problem als irgendwelche spezifischen Eigenschaften von maschinellem Lernen, die man eigentlich sehr viel besser verstehen und kann und auch verbessert im Augenblick. Das heißt, hier müssen wir wirklich sehr viel technische Expertise auch dann in die Regulierung reinbringen, um zu sehen, wie kann man solche sehr komplexen technischen, dynamisch sich verändernden Netze kontrollieren und verstehen. Und in der Vernetzung Mensch mit Maschine ergibt sich eigentlich als, denke ich, wesentliches Problem die Gefahr von Dauerüberwachung und Fremdsteuerung. Also wenn eben alle Tätigkeiten, die ich tue, elektronisch auch aufgezeichnete Tätigkeiten sind, dann entstehen immer Begehrlichkeiten, diese Daten entsprechend auch auszuwerten und immer mehr zu effizientifizieren. Also unüberwachte Räume und Zeiten und die Möglichkeit der Kreativität und der Menschlichkeit und der Selbstregeneration, die einfach nur dadurch möglich sind, dass nicht alles effizientifiziert ist und überwacht ist, die müssen wir uns unbedingt bewahren.
Bettina Behrendt von der TU Berlin und dem Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft, über 30 Jahre World Wide Web.